Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo noch eine Woche lang die Satoshi-Aktion läuft, wo ihr eure Gebühren auf 0,99% drücken könnt und sogar noch weiter mit dem bekannten Code Was Bitcoin bringt für die ersten 6 Monate. Die 0,99-Aktion läuft dann für Sparpläne bis Ende des Jahres. Unbedingt reinschauen bei Coinfinity. Und warum ihr reinschauen solltet, warum Bitcoin wichtiger ist denn je und wichtiger wird denn je, das bespreche ich heute mit einem eurer absoluten Lieblingsgäste, niemand geringerer als Florian Blues ist wieder da. Es war dringend notwendig, denn die Welt hat sich verdammt nochmal verändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir sprechen über Trump und seine Pläne, wir sprechen über Europas Reaktion, wir sprechen darüber, warum Bitcoin als neutrales, unabhängiges, dezentrales, digitales Asset heute so wichtig ist, was das Gedankenkonstrukt hinter den Aktionen von Trump und Wall Street sein könnte, wie die Chinesen ticken, und wir tauschen natürlich unsere ganz eigenen Eindrücke und unter Anführungszeichen persönlichen Verschwörungstheorien zu diesen geopolitischen Dingen aus, brechen es aber auch runter auf Anekdoten aus seinen Tätigkeiten als Vortragender, als Unternehmer, der sozusagen an der Front steht und mit reichen Menschen einerseits, aber auch Schülern andererseits über Bitcoin spricht. Ich glaube nicht, dass ich noch viel Werbung machen muss für diese Folge mit Florian Blues, deswegen denke ich mir, hauen wir einfach rein und legen einfach los. Viel Spaß! Es sind wilde Zeiten, die wir erleben, und wer wäre besser, uns da durchzusteuern, als der Florian. Florian Blues, servus.
Ich freue mich, hier zu sein bei dir, Nico. Endlich mal wieder.
Endlich mal wieder. Es fühlt sich so an, als wäre es nur wenige Wochen her. Es ist wahrscheinlich nur wenige Wochen her, aber in diesen wenigen Wochen ist, so wie der Lenin gesagt hat, mehr passiert, als manchmal in Jahren passiert. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten anfangen sollen. Ist dir aufgefallen, dass der Trump zwar die Börsen und die Welt ins Chaos stürzt mit seinen Zöllen und mit seiner Politik, aber vorher noch gemütlich eine Bitcoin-Reserve anlegt? Das war ihm offenbar wichtiger.
Ja, das stimmt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wieso das Timing oder die Reihenfolge so geschehen ist. Drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, einfacher Zufall. So, es ist einfach so passiert. Das war in der Agenda einfach vorne dran. Die zweite Möglichkeit ist, dass er einfach seine Wahlversprechen alle erfüllen wollte. Und man kann von Trump halten, was man möchte. Aber eine Sache, die er auf jeden Fall gemacht hat in dieser Legislaturperiode jetzt schon, sind seine Wahlversprechen zu erfüllen. Und ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch irgendwelche Wahlversprechen offen sind, aber viele wurden erfüllt. Jetzt auf Bitcoin-Sicht Free Ross, Bitcoin-Reserve, aber auch auf anderen Ebenen wurden die Wahlversprechen schon eingehalten. Und da kann ich mir vorstellen, dass er gesagt hat, hey, mein größtes Wahlversprechen ist das mit den Zöllen, das mache ich am Ende, und alle anderen Wahlversprechen erfülle ich vorher. Und die dritte Möglichkeit, und die halte ich für wahnsinnig unwahrscheinlich, aber habe sie trotzdem im Hinterkopf, ist, vielleicht braucht die USA die Bitcoin-Reserve, um mittelfristig Gold zu verkaufen, um Bitcoin zu kaufen. Das geht natürlich nur, wenn die Infrastruktur da ist. Und der Grund, warum das vielleicht sein könnte, und auch hier wieder, ich will betonen, ich halte das für unwahrscheinlich, möchte es aber trotzdem erwähnen, der Grund, warum das sein könnte, ist, dass wir jetzt gerade in diesem Zolldebakel natürlich einen Handelskrieg haben zwischen den USA und zwischen China. Und was China macht, ist, China entwertet gerade seine eigene Währung. China verkauft wahrscheinlich gerade US-Staatsanleihen. Wenn nicht, haben sie aber über 700 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen, die sie verkaufen könnten. Das heißt, das steht im Raum. Was die Chinesen aber auf jeden Fall machen, sowohl die Bürger als auch die Regierung, ist, sie kaufen ganz viel Gold. Und letztens habe ich ein Interview gesehen mit Tucker Carlson und Scott Bessent, dem Treasury Secretary. Und da hat Tucker Carlson gefragt, was ist mit Gold gerade los? Und da meinte Scott, ja, Gold bewegt sich gerade ganz wild in der Welt umher und der größte Käufer für Gold ist gerade China. Und dann zwei Sätze später sagt Scott Bessent, ja, und es gibt aber neben Gold noch andere Store of Value Assets, die sich als solcher gerade ihren Namen machen, unter anderem Bitcoin. Und ich fand es erstaunlich, dass Scott nicht nach Bitcoin gefragt wurde, sondern nach Gold gefragt wurde und dann aber trotzdem Bitcoin erwähnt. Und dann habe ich angefangen nachzudenken und dachte mir, es könnte schon auch ein Move sein, und das ist ja das, was Saylor sagt, das ist ja keine Idee, die jetzt neu ist, aber Saylor sagt das ja schon von Anfang an, dass die USA sich überlegen kann, die Goldreserve zu verkaufen, um Bitcoin zu kaufen, um Gold zu demonetarisieren und dementsprechend China einen Schlag zuzuführen. Und ob die gesamte Goldreserve verkauft wird, halte ich für fast unmöglich. Aber es muss nicht die gesamte Goldreserve verkauft werden. Es reicht schon, 5% der Goldreserve zu verkaufen, um der Goldreserve einen herben Schlag zuzuführen. Und das wäre dann eine interessante Kette, wo die USA, wo China drohen kann und sagen kann, hey, wir können die ganzen Staatsanleihen auf den Markt werfen. Die Renditen der Staatsanleihen würden durch die Decke gehen. Dafür kaufen wir Gold. Und dann könnte die USA sagen, gut, wir verkaufen aber Gold und kaufen dafür Bitcoin. Und dann sitzt du da mit deinem Gold, welches international deutlich weniger wert ist, als es noch vor kurzem war, wo wir es noch nicht verkauft hatten.
Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, das alles ernst zu nehmen, zu glauben, dass das wirklich Realität ist, dass wir über diese Dinge jetzt wirklich seriös diskutieren, aber es ist die Wahrheit. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob es irgendeine eine Community gibt auf der Welt, die diese Dinge inklusive dem Thema Bitcoin eigentlich auf dem Schirm hat. Weil die Goldleute haben nur Gold auf dem Schirm und den Dollar. Die Dollarleute haben überhaupt nur den Dollar auf dem Schirm und nur Bitcoiner haben Gold und Dollar auf dem Schirm. Finde ich wichtig, das zu wissen, weil einfach Bitcoin zu wenig Leute noch auf dem Schirm haben. Und wenn du dir jetzt überlegst, was du gerade skizziert hast, halte ich auch für extrem unwahrscheinlich, okay? Aber was du gerade skizziert hast, ist ein invertiertes Gold Agreement. Also Central Bank Gold Agreement Ende der 90er Jahre in Europa war, dass sich die europäischen Notenbanken zusammengesetzt haben, gesagt haben, wir beenden unsere Goldverkäufe. Und das hat dann einen Boden in den Goldbärenmarkt gezogen und den Goldbullenmarkt gestartet. Und jetzt kommen die Amerikaner und sagen, wir machen eine strategische Bitcoin-Reserve, wir verkaufen nichts mehr, Boden, wir kaufen potenziell zu, das ist sogar mehr noch, als die Europäer damals mit Gold gesagt haben, weil sie es auch nicht notwendig hatten, zuzukaufen. Und es steht im Raum, das stimmt, dass man auch Gold in irgendeiner Form nutzt, monetarisiert dafür. Wobei ich ehrlich gesagt immer noch nicht glaube, dass ein Verkauf überhaupt Sinn machen würde, aber man würde mit einem Verkauf theoretisch vielleicht sogar den Goldbärenmarkt auslösen. Ist aber ein gefährliches Spiel, weil wenn das nicht passiert, dann kann China das ganze Gold kaufen und die Amerikaner stehen ohne Gold da. Also
ich meine, Stand jetzt haben die USA deutlich mehr Gold noch als China. Zumindest das, was China offenlegt. Man weiß nicht genau, wie viel sie in echt haben, aber das, was sie offenlegen, da ist die USA noch weit vorne dran. Du hast gerade gesagt, dass nur wir das auf dem Schirm haben. Ich habe da noch eine Geschichte für dich, die mich selber ein bisschen überrascht hat. Und zwar war ich vor ein paar Wochen bei so einem großen Gold-Event in Frankfurt und habe da zu Bitcoin geredet. Ich wurde ganz spontan kurzfristig eingeladen und bin dann da hingefahren, habe einen Vortrag zu Bitcoin gehalten. Ich habe weder die strategische Reserve erwähnt, noch habe ich irgendwie solche Sachen erwähnt, wie wir sie gerade besprochen haben. Aber nach mir kam der Chef von dem International World Gold Council, irgendwie sowas. Und der hat über Gold gesprochen und war sehr bullish. Das war zu einer Zeit, wo Gold gerade die 3.000-Dollar-Marke überschritten hat. Und der hat dann gesagt, dass das Gray Swan Event, nicht Black Swan, weil wir reden ja schon drüber, aber das Gray Swan Event für Gold könnte sein, dass die USA, die größte strategische Goldreserve haben, dass die anfangen, Gold zu verkaufen. Und die müssen gar nicht viel Gold verkaufen, aber einfach dadurch, dass sie noch nie Gold verkauft haben, wäre das ein sehr, sehr starkes Zeichen für den Markt und würde all das, was er davor gesagt hat, was bullish für Gold war, über den Haufen werfen und er müsste neue Kursziele entwickeln, die alle deutlich drunter dem sind, was Gold jetzt gerade hat. Und dann hat er gesagt, der Super-GAU wäre, wenn die Gold verkaufen würden und dann andere Sachen dafür kaufen würden, wie zum Beispiel Bitcoin. Und ich fand das interessant, dass ich im Publikum saß, nichts davon erwähnt habe, weder die Reserve, noch die Goldreserve, noch Bitcoin versus Gold, sondern ich habe einfach nur über Bitcoin geredet, dass er dann sagt, hey, es könnte sein, dass die USA Gold verkauft, das wäre sehr schlecht für Gold und es könnte auch sein, dass sie mit den Erlösen Bitcoin kaufen. Und das fand ich interessant, dass die auch schon das wohl auf dem Schirm haben und dass Bitcoin zumindest in gewisser Weise so ernst genommen wird, dass es überhaupt in das Overtonfenster passt von solchen Überlegungen, von solchen Leuten an solchen Positionen. Passiert es? Weiß ich nicht. Würde es auf einer Ebene Sinn ergeben? Wahrscheinlich schon. Ich verkaufe das, was mein Gegner hält und kaufe das, was er nicht hält. Und das, was er nicht hält, hat sogar noch bessere Eigenschaften als das, was mein Gegner hält. Das ist schon recht rational. Es würde es auf anderen Ebenen vielleicht keinen Sinn ergeben. Ich denke auch. Also vielleicht ist es auch besser, die strategische Goldreserve zu halten. Erstmal abzuwarten. Verkaufen kann man sie ja immer noch. Und Bitcoin aufzubauen mit anderen Mitteln, die man hat, die auch budgetneutral sind.
Das war übrigens das World Gold Council, nehme ich ja, an, genau. Der Präsident, ja, der da gesprochen hat. Das World Gold Council ist ein Lobbyverein der internationalen Goldmining-Industrie und ist quasi ins Leben gerufen worden aus ähnlichen Gründen, wie warum es auch Bitcoin-Lobbygruppen gibt, um dem Goldmining und dem Gold generell ein besseres Image zu verschaffen, was wahrscheinlich ganz gut funktioniert hat. Ja. Es ist ja nicht so, dass Trump nur über Bitcoin spricht. Er spricht ja auch über Gold. Sagt, ah, wir gehen ins Fort Knox und schauen, ob das Gold noch da ist. Also er signalisiert ja in meinen Augen, wenn ich das höre, denke ich mir, okay, er signalisiert, schaut her, wir haben den tiefsten Anleihenmarkt. Wir haben die Weltreservewährung, die Weltleitwährung. Wir haben die größte Goldreserve und jetzt haben wir auch noch Bitcoin. Was wollt ihr von uns? Gar nichts könnt ihr machen. Und deswegen denke ich mir auch, ein Verkauf, ich glaube, möglicherweise geht es da eher darum zu signalisieren, wir monetarisieren die Goldreserven, wir werten sie auf, eben raus aus der aktuellen Bewertung mit 42 Dollar pro Unze, wobei Scott Bessent das auch schon wieder abgesagt hat, interessanterweise, und auch extra erwähnt hat in einem Interview, dass er das nicht gemeint hat, als er gemeint hat, wir werden die Amerika rekapitalisieren.
Interessant. Warum meinst du denn, weißt du, warum die USA das Gold immer noch mit 42 Dollar pro Unze bewertet, statt den 3.000, die es tatsächlich haben?
Das ist die ganz, ganz entscheidende Frage. Abgesehen einmal davon, dass es 42 sind, was das Doppelte von 21 ist und die Answer to Life, Universe and Everything, ist es der letzte Goldstand nach der Bewertung von Bretton Woods. Ich glaube, das ist der Preis aus dem Jahre 1973. Also das ist quasi der letzte Rest, nicht nur von Bretton Woods, sondern quasi der Nachfolgeabkommen, die dann immer nur so ein Jahr gehalten haben. Es gibt die Theorie, das ist eine Theorie, die ist schon uralt, es gibt die Theorie, dass wenn Amerika anfängt, diesen eingefrorenen Preis anzutasten, dass dann die Gläubiger Amerikas, also die Dollars quasi halten, sagen können, ja Moment, ihr habt uns aber zu 42 Dollar zuletzt versprochen pro Unze. Und ich möchte euch jetzt das Gold für 42 abkaufen. Und dann also das ist eine Theorie. Verstehe. Weil vor welchem Gericht möchtest du das durchsetzen? Ja, das ist, glaube ich, längst gegessen, die Sache. Es ist deswegen auch interessant, wenn Amerika sich gegen Gold entscheiden sollte, quasi. Wäre auch deswegen interessant, weil natürlich die Nutznießer, also die Geschädigten in erster Linie nicht die Chinesen wären, sondern die Europäer. Die Europäer haben die größten Goldreserven. Europa hat 13.000 Tonnen Gold in der Eurozone alleine und fast 15.000 in der gesamten EU. Nicht die Chinesen, nicht die Amerikaner haben die größten Goldreserven, wir haben die größten Goldreserven. Und ich würde nicht so weit gehen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil eine derartige Aktion könnte schon dazu führen, dass die Europäer gemeinsam mit den Russen und den Chinesen Gold remonetarisieren und da hätten dann die Amerikaner auch ein schweres Spiel. Also ich glaube ehrlich gesagt eher, dass es darum geht zu signalisieren, wir sind in der Lage, unsere Balance Sheet zu reparieren, wir haben das Gold, wir haben die Bitcoin, weil man möchte sich offenbar, das ist glaube ich der Punkt, der ganz wichtig ist, man möchte sich offenbar von China insofern abkoppeln, als dass man China sagt, geht raus aus unseren Treasuries und geht auch raus aus unserem Aktienmarkt, weil das war ja ein Teil dieses Zusammenbruchs, den wir da jetzt gesehen haben. Da ist offenbar sehr viel chinesisches Geld, vor allem aus dem Nasdaq, abgeflossen.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, es geht vor allem darum, sich in Gold zu positionieren, sich in Bitcoin zu positionieren, bevor es jemand anderes macht, statt aus Gold rauszugehen, bevor es jemand anderes macht. Ich glaube, es geht eher um eine proaktive, genau, erste, wir setzen die Flagge rein, so wie die Flagge auf dem Mond erstmal gesetzt wurde. Erstmal ankommen, erstmal Flagge reinsetzen, danach gucken wir. Und ich glaube, dass es mehr darum geht, als dass es darum geht, Bitcoin Gold zu verkaufen. Wobei es wäre nicht das erste Mal, dass China gerade in so einem Übergangszeitraum auf genau das falsche Pferd setzt. Das habe ich auch in meinem letzten Podcast erwähnt. Es gibt zwei Szenarien, die mir einfallen, wo China genau bei einem wichtigen Übergangszeitpunkt auf genau das falsche Pferd gesetzt hat. Das erste war, glaube ich, im 15. Jahrhundert, wo die Chinesen die größte Seeflotte hatten und theoretisch die Kolonialmacht hätten werden können, wenn sie ihre eigene Flotte nicht verbrannt hätten. Und der zweite Zeitpunkt war, wo die Chinesen ganz viel Silber gekauft haben, statt Gold, und die Welt aber Gold monetarisiert hat und nicht Silber. Und auch das, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das her ist, auf jeden Fall viele, viele Jahrzehnte, auch das war eine strategische Fehlentscheidung. Und in dieses Bild würde es passen, dass sie jetzt in der Übergangsphase vom Wertspeicher Gold zu Bitcoin auf den alten Wertspeicher setzen, nämlich Gold, wo sie vormals auf Silber gesetzt hatten, und die Welt sich aber gerade wendet und sich auf Bitcoin fokussiert.
Wobei China eine Blackbox ist, in die wir nicht reinschauen können.
Wir wissen nicht, wie viel Bitcoin sie haben, wir wissen nicht, wie viel Gold sie haben.
Genau, sie haben Bitcoin Mining offiziell verboten, aber gleichzeitig kommt immer noch ein bedeutender, wenn nicht der größte Teil, aber ein bedeutender Teil der Hashrate aus China. Die einfachste Variante der Erklärung ist, da hat sich die Militär, also die Diktatur quasi die Maschinen für den eigenen Haushalt gesichert. Das ist möglich. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir mal, if you wanna go there, ja, Nordkorea, die unter chinesischer Protektion stehen, machen Hackerangriffe Kryptobörsen, ja, erbeuten 1,5 Milliarden in Ethereum und wechseln es in absoluter Rekordgeschwindigkeit in Bitcoin. Ja. Also ich meine, noch ein klareres ökonomisches Argument für Bitcoin ist eigentlich kaum zu bringen, auch wenn man natürlich Nordkorea nicht als Zeuge aufrufen möchte.
Ja, du meinst, die haben irgendwas anderes erbeutet und es dann aber umgewandelt in Bitcoin?
Ganz genau.
Ja, das stimmt. Das kann man aber von beiden Seiten aufziehen. Man kann auch sagen, das ist ein negatives Beispiel für Bitcoin. Ich sehe schon, wie die Presse sagen würde, das ist ein Zeichen dafür, dass die kriminellen Leute Bitcoin lieben, weil es unantastbar ist.
Ja, aber ganz ehrlich, was sollen sie jetzt noch machen? Was sollen sie jetzt so mit Nordkorea auch noch kommen? Oder Iran oder was auch immer? Ja, klar, aber die USA haben, ja gut, ja, das ist ja auch die große Verteidigung gegenüber Trump. Und das ist eigentlich auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Die große Verteidigung gegenüber Trump ist, der spinnt. Der ist dumm. Ja. Glaubst du, dass der spinnt oder dumm ist?
Keineswegs. Also ich glaube, jemandem zu unterstellen, dass er spinnt oder dumm ist, das zeugt vor allem von deiner eigenen intellektuellen Faulheit. Weil es ist selten so, dass jemand an der Spitze wirklich tatsächlich spinnt oder dumm ist. Es kann sein, dass ich nicht verstehe, was seine Ideen sind, aber dass er tatsächlich einfach dumm ist, halte ich für unwahrscheinlich. Und ich glaube, zu diesem Schluss kann man nur kommen, wenn man davor erstmal angenommen hat, dass er nicht dumm ist. Dann alle Möglichkeiten sich überlegt hat. Wenn man dann immer noch keine Möglichkeit gefunden hat, warum das rational sein könnte, dann kann man vielleicht zum Schluss kommen, dass jemand dumm sei. Aber das von Anfang an einfach zu postulieren, nur weil man 2 oder 3 anekdotische Geschichten gehört hat, halte ich für einen Schnellschuss, der gefährlich ist, weil das einen selber daran hindert, tiefere Erkenntnisse zu erlangen.
Ich habe den Eindruck, dass es bei uns in Europa, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, ist jetzt nicht so, als würde ich die spanischen Medien konsultieren, Es herrscht überhaupt kein Drang, kein Drang zur Erkenntnisgewinn. Also es gibt überhaupt nicht die Notwendigkeit zu sagen, naja, die machen das vielleicht deswegen.
Was meinst du, woran das liegt? Also eigentlich ist ja Erkenntnisgewinn was sehr erstrebenswertes.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WasBitcoinBringt gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf sidor.io. Die Wahrheit ist, dass es für mich danach aussieht und danach verhalten sich ja auch die europäischen Politiker. Ich meine, wir haben ja eh gesehen, Trump wurde gewählt und 20 Minuten später ist die Regierung in Berlin zusammengebrochen. Die Wahrheit ist natürlich, dass Europa wirtschaftlich, unsicherheitspolitisch unter der Fuchtel Amerikas steht und dass die Eliten Europas, die bis heute an der Macht sind bzw. waren, damit kein Problem haben, solange solche Leute wie Obama, Biden oder auch George W. Bush im Weißen Haus sitzen. Dass aber Trump mit seinen MAGA Republicans einfach ein Fremdkörper ist, eine interne Abspaltung innerhalb der Republikaner, die dort die Macht übernommen haben, und dass wiederum die Leute, die in Europa sitzen, das sind nicht die Trump-Leute. Und Trump testet sie jetzt bis aufs Blut, schickt J.D. Vance nach Deutschland und sagt, ihr seid aber böse Jungs, ja, lasst mal die anderen auch mitreden, ja, und testet ab, wer quasi vertrauenswürdig ist und wer nicht. Und die nicht vertrauenswürdig sind, die werden einfach Stück für Stück durch geschickte auch teilweise Beeinflussung, worüber sich dann auch die Europäer aufregen, aus dem Weg versucht zu ersetzen. Mal sehen, wie erfolgreich das ist. Aber man hat irgendwie den Eindruck in Europa, es ist ein bisschen so, als würde die Kindergartentante einfach durchgegangen sein und die Kinder haben jetzt die Macht übernommen. So wirkt's.
Aber auch da würde ich sagen, müssen wir auch vorsichtig sein, weil das wäre ja auch ein intellektueller Kurzschluss, wenn man sagt, okay, das sind jetzt die Kinder. Aber du hast recht, von den Handlungen wirkt es ein bisschen so. Was ich verstehen kann, ist, dass es tatsächlich aus der Perspektive der EU gefährlich ist mit Trump an der Macht. Also Trump ist, genau wie du es gesagt hast, jemand, der nicht unbedingt im Schoß der EU sitzt, oder die EU darf nicht mehr im Schoß von Trump sitzen, je nachdem, wie man das sehen mag. Und es ist ja tatsächlich eine Gefahr. Dementsprechend aus der Perspektive heraus kann ich schon verstehen, dass da vielleicht sogar willentlich Trump denunziert wird, um das eigene Konstrukt am Leben zu halten. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt gerade in Europa oder in der EU vielleicht sogar vor einer Zerreißprobe stehen, jetzt gerade tatsächlich heute in den nächsten 90 Tagen, weil jetzt, wo die Zölle ausgesetzt wurden, fängt wahrscheinlich die Dealmaking-Phase an. Und ich bin mal gespannt, ob die EU es schafft, als eine Einheit aufzutreten oder ob einzelne Länder in der EU, Ungarn, Italien, ob die sagen, hey, wir machen Einzeldeals mit Trump und widersetzen uns dem, was die EU sagt. Ich habe gehört gestern, dass Meloni sich gegen die Meinung der EU gestellt hat und jetzt alleine irgendwie in die USA fliegen möchte oder alleine mit Trump reden möchte. Und das ist schon eine Zerreißprobe dann für die EU. Und unter dem Aspekt kann ich auch verstehen, dass die EU versucht, alles zu machen, um ihnen schlecht zu reden, obwohl ich es natürlich nicht für rational und auch nicht für gut befinde. Aber das wäre eine Erklärung von mir.
Bin ich bei dir. Zu viel rein zu interpretieren ist wahrscheinlich auch nicht vernünftig. Ganz ehrlich, der Rüstungsteil, also der Sicherheitsaspekt, das ist etwas, was Trump schon in seiner ersten Amtszeit gefordert hat. Das ist ja nicht gegen seinen Willen, dass Europa unter Anführungszeichen endlich quasi aufrüstet, im Sinne von zumindest auf die 2% zu kommen, die in der NATO vorgeschrieben sind. Das ist ja das, was er verlangt hat. Das heißt, er bietet da eigentlich mal nur den Vorwand, um in Europa auch das politische Backing zu haben, zu sagen, wir machen das. Ob man jetzt dafür ist oder dagegen, ist ein anderes Thema. Aber das ist das, was meiner Meinung nach passiert. Das Zweite ist, dass wir in Europa jetzt kommt plötzlich die EU her und sagt, ja, wir haben da die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel kommt jetzt weg. Hast du schon gehört?
Das habe ich nicht gehört, nee.
Ja, die Politico hatte schon einen großen Artikel, ja. Sind sie drauf gekommen, hält sich eh kein Schwein dran, ja. Ist auch absoluter Schwachsinn. Und nachdem sie jetzt festgestellt haben, also die EU tut auch auf anderen Ebenen bereits das, was Amerika bereits vorgibt. Man versucht wieder zu deregulieren, wobei Deregulierung bei uns bedeutet, dass quasi zuerst eine neue Regulierung erlassen wird und dann werden 25% wieder zurückgenommen. Mhm. Ja, das heißt, wir haben da noch einen weiten Weg vor uns, aber diese Richtung scheint eingeschlagen. Ja, also und dann natürlich bei den Zöllen ist es ja auch sehr schnell zu Gesprächen gekommen. Ist ja nicht so, als hätte die EU da viel Widerstand geleistet. Das mit den einzelnen Ländern sehe ich genauso. Wäre auch übrigens eine interessante Überleitung jetzt zum Thema Bitcoin, weil ich habe den Eindruck, es steigt nur in seiner Bedeutung. Und wer sind die Länder in Europa, die bereits zumindest Avancen gemacht haben? Naja, Tschechien. Und in ganz kleinen Stil Polen, aber nur im winzigsten Stil. Aber Tschechien meint das offenbar ernst. Ja,
ja, insbesondere der Chef der Zentralbank da. Das war doch jetzt letztens erst im Februar, dass der gesagt hat, dass es nur rational ist, dass jede Zentralbank sich damit auseinandersetzt, Bitcoin im Portfolio zu analysieren.
Ganz genau.
Und zu ihren eigenen Schlüssen zu kommen. Und das ist ja das, was gerade in Tschechien passiert. Ich bin gespannt, was deren Ergebnis ist. Aber seine Rhetorik, die er über Bitcoin hat fallen lassen, hat mir sehr gut gefallen und wirkte so, als würde er Bitcoin in der Tiefe verstehen. Was mich bei seiner Vita auch nicht wundert. Er ist ein absoluter Profi, was Märkte angeht. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man Bitcoin verstehen muss.
Ich meine, Bessent ja auch. Bessent, der amerikanische Finanzminister, ist ja auch einer, der von der Wall Street kommt und der das Ganze aus Wall Street-Perspektive betrachtet. Und es gibt ja auch die, die sagen, da geht es einfach um den Druck auf China. Europa ist ihm in Wahrheit egal. Was Tschechien und Europa betrifft und Bitcoin betrifft, sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt noch keine, mal sehen, was Tschechien macht. Die Schweiz immer, habe ich immer auf der Liste, aber haben auch noch keine vernünftigen Schritte genommen. Und das macht mir auch einfach zusätzlich Sorgen, weil wenn wir sehen ja, dass es einfach an Bedeutung zunimmt, Bitcoin.
Das stimmt. Ich meine, bei sowohl bei Einzelpersonen als auch bei Firmen ist es ja so, dass die anfangen, die sich in die Ecke gedrängt gefühlen. Und die anfangen, die besonders hohe Autorität über sich selber oder halt über ihre Firma haben. Mhm. Ich denke, die Personen, die früher Bitcoin verstanden haben, waren Personen, die nach etwas gesucht haben, waren Personen, die sich mit Bitcoin auseinandergesetzt haben, sich nach Investments umgeschaut haben und dann Bitcoin weiter studiert haben. Die Firmen, die das als erstes machen, sind alles Firmen, die jetzt zumindest am Anfang eine Gewinn- und Verlustrechnung haben, die nicht Schritt halten kann mit dem, was der S&P 500 macht. Nicht jedes Unternehmen erwirtschaftet eine Rendite von 10% pro Jahr und dann aber schauen, okay, was können wir denn mit unserem Cash machen und wie können wir das vielleicht in der Bilanz investieren, damit die Bilanz uns aus diesem Schlamassel raushilft. Und da wird das auch nur funktionieren bei Firmen, die eine recht hohe Stimmenanteil haben von dem Gründer oder von dem, der im Fahrersitz sitzt. Und ich frage mich gerade, was das Pendant dazu ist bei Staaten. Also welcher Staat ist in einer ähnlichen Situation, dass er sagt, hey, wir sind wirtschaftlich jetzt nicht die Stärksten, wir fühlen uns vielleicht ein bisschen in eine Ecke gedrängt und wir haben noch eine recht hohe Autorität von unserem Anführer. El Salvador wäre da das Paradebeispiel. Bhutan wäre das zweite Paradebeispiel.
Also ich kenne zwei, die wirklich sehr, sehr klar in dieses Bild passen. Zwei auf völlig unterschiedlichen Kontinenten, in völlig unterschiedlichen politischen, auch makropolitischen Situationen. El Salvador mit dem großen Bruder USA, Bhutan mit dem großen Bruder Indien und der großen Bedrohung durch China, wobei China wiederum auch die Bedrohung in den USA ist, El Salvador weniger, ne? Da hat man ja, glaube ich, diese Bibliothek, die da in San Salvador steht, die wurde ja auch von China bezahlt. Aber was da mit El Salvador abgeht, ich meine, Bukele war einer der ersten Anrufe von Trump. Ja. Kurz nachdem er den ersten Bitcoin erlassen hat, hat er Bukele eingerufen. Und jetzt macht Bukele einen großen Ding draus. Nicht Bitcoin, sondern mit den Abschiebungen. Also quasi das eigentliche Hauptthema Trumps. Ist ja nicht so, dass wir in Amerika die Masse sich interessiert für Bitcoin. Das darf man, glaube ich, nicht überschätzen. Ja. Die interessiert sich für Immigration und für Wirtschaft. Ja. Und dieses Abschiebethema, was bei uns immer als Deportationen übersetzt wird, auf Englisch heißt es Deportations, aber das sind Abschiebungen, keine Deportationen. Das ist in Amerika das Entscheidende. Und was macht der alte Marketing-Fuzzi Bukele? Macht daraus ein Conair-Video. Kannst du dich noch an Conair erinnern?
Nee, kenne ich nicht.
Du bist nicht alt genug für Conair, Florian.
Ich glaube,
Wahnsinn. Ja. Jerry Bruckheimer mit Nicolas Cage. Und John Malkovich und Steve Buscemi. Das war ein Film, ein Actionfilm in den 90er Jahren, in meiner Jugend absolut legendär. Habe ich, glaube ich, 80 Mal gesehen in meinem Leben. Wo ein US Marine, glaube ich, der in einem drunken Barfight seine Freundin verteidigt hat, und dabei jemanden umgebracht hat, dadurch, also ein Guter, ins Gefängnis kam und dann bei der Überstellung, kurz vor seiner Freilassung, wurde er überstellt in einem Flugzeug, das war Conair, also Convict Air, in dem irgendwie die schlimmsten Schwerverbrecher und Terroristen gesessen sind und dieser eine arme Typ. Und natürlich haben die Schwerverbrecher die Macht übernommen über das Flugzeug und er musste quasi die Welt vor denen retten.
Witzig, ja.
Und die Flugzeuge, mit denen die jetzt da in El Salvador gelandet sind, sehen genauso aus wie das Flugzeug in Conair.
Ja, interessant. Ja, das stimmt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er sich da inspirieren lassen hat. Ich finde es jetzt aber interessant, dass, gut, El Salvador, Bhutan würden wir erwarten von der Art und Weise, wie Bitcoin sich auch bei Menschen und bei Firmen durchgesetzt hat. Was ich jetzt erstaunlich finde, ist, dass die USA, die ganz oben an der Spitze steht, dass die sich jetzt auch in diese Reihe eingereiht hat. Und grundsätzlich ergibt es ja Sinn, weil Bitcoin ist nichts, was nur was für die Leute ist, die keine Hoffnung haben. Es ergibt aber Sinn, dass die Leute mit weniger Hoffnung offener sind, innovativer sind und mehr Druck haben, um sowas zu finden und dementsprechend Bitcoin schneller finden. Ich finde es bloß erstaunlich, dass die Nummer 1 sich jetzt zu Bitcoin gesellt hat und frag mich, was das für Effekte haben wird. Weil wenn jetzt neben MicroStrategy, GameStop, Semler Scientific, Metaplanet auf einmal Apple sagen würde, Bitcoin, wir holen uns 50 Milliarden Dollar in Bitcoin auf die Bilanz, weil wir glauben, dass Bitcoin das digitale Monopol für Wertspeicher ist und 10-mal besser als Gold ist und wir sehen das als Wachstumschance, auch einen Teil von diesem Netzwerk zu besitzen. Gleichzeitig wollen wir Bitcoin auch auf unsere Gewinn- und Verlustrechnung holen, indem wir das einbinden in unsere Apple-Produkte und vielleicht Bitcoin-Zahlung anbieten oder so. Das würde ja einen komplett anderen Effekt am Bitcoin-Markt oder einer Bitcoin-Adoption von Firmen auslösen, wenn jemand wie Apple jetzt neu ins Spiel kommen würde. Und jetzt frage ich mich, jemand wie Apple auf Staatenebene ist in das Spiel gekommen, nämlich die USA. Und ich vermute aber, dass die tatsächlichen Effekte erst dann eintreten, wenn die USA tatsächlich Bitcoin kauft. Weil von dem, was ich so gehört habe bis jetzt, war jeder der Meinung, dass das eine Enttäuschung war, was in den USA rausgekommen ist mit der Reserve, weil die Reserve ja nur ein Halten von den Bitcoin sind, die die USA konfisziert hat und dass das ja keine große Sache ist. Ungeachtet, oder was sie dabei vergessen, ist aber Nummer 1, dass es gibt kein Asset, was einfach nur gehalten wird, was nicht verkauft werden darf, außer Gold und die Nuklearwaffen, so. Und dann gibt's gleichzeitig auch noch einen zweiten Absatz in dieser Executive Order, wo gesagt wird, der Treasury Secretary soll nach Optionen suchen, wie man Bitcoin budgetneutral kaufen kann und neue Bitcoin in die Reserve reinzuholen. Einfach nur unter der Voraussetzung, dass sie budgetneutral sind. Und diese beiden Punkte wurden irgendwie übersehen. Da steht nicht drin, er kann darüber nachdenken, sondern da steht drin, er soll darüber nachdenken. Und ich frage mich, was passiert, wenn da der erste Kauf getätigt wird, weil erst dann ist die USA tatsächlich aktiviert als ein aktiver Käufer von Bitcoin. Und dann bin ich gespannt. Ich glaube, dann löst sich das Stigma auf, dass das nur Firmen machen, die oder Länder machen, die so ein bisschen in die Ecke gedrängt sind. Weil dann hat, wenn die Nummer 1 sich dem anschließt, dann ist die Bühne eröffnet.
Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, budgetneutral Bitcoin zu akquirieren. Man könnte zum Beispiel auch einfach hergehen, das, was China mit Gold tut, und sagt, wir sind die ersten Abnehmer eurer Produktion. Also ein wichtiger Teil der Strategie der Amerikaner ist doch auch, das Mining ins Land zu holen. Ja. Und dahinter steckt natürlich in erster Linie der Gedanke, wenn ich Bitcoin auch nutzen möchte als Wertspeicher und vielleicht auch für andere Dinge, dann muss ich auch in diesem Krieg um Blockspace auch dabei sein. Ich brauche lokale, nationale Miner, die ich unter meiner Jurisdiktion habe. Dann gibt es natürlich 100 andere Möglichkeiten, budgetneutral Bitcoin zu akquirieren. Ich kann irgendwelche Assets verkaufen. Das muss gar nicht Gold sein. Sie reden ja auch davon, die Immobilien, das Immobilienportfolio des Federal Governments zum Beispiel auf den Markt zu werfen. Ich meine, darüber redet keiner. Wir reden, was das bedeuten würde für die Immobilienpreise in Amerika. Ja, beziehungsweise das wollen sie. Sie wollen ja, dass die Menschen wieder günstiger auch wohnen können. Sie wollen die Zinsen drücken, damit die Leute ihre Häuser refinanzieren können oder neue Häuser aufnehmen können. Ja, eigentlich das klassische Bush-Playbook noch, das dann wiederum zur Finanzkrise geführt hat. Aber ich glaube wirklich, dass diese Reaktion der Medien dann zu sagen, ja, Trumps Bitcoin-Reserve ist eine Enttäuschung und so, da fehlt einfach vollkommen das Bewusstsein für die Bedeutung dieser Entscheidung. Und für die, weil da müsstest du ja wirklich so wie wir, und da möchte ich jetzt unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sozusagen, da musst du dich halt dann intensiv mit der Frage Bitcoin beschäftigt haben, was das denn eigentlich ist, dieses globale, neutrale, knappe Asset, das wie Gold funktioniert, aber im digitalen Raum und das eine wachsende Anzahl von Menschen real sieht. Also ich habe den Eindruck, Bitcoin ist heute wichtiger denn je.
Ja, Also absolut, Bitcoin ist heute wichtiger denn je. Und das passt auch ganz gut in eine Beobachtung, die mir letztens aufgefallen ist. Und zwar sehe ich, dass die Welt immer wieder neue Grundlagen hat. Also mit Grundlagen meine ich, wenn du dir ein Investment anguckst, fragst du dir, was ist die Grundlage von diesem Investment? Warum soll ich jetzt Geld hier rein investieren? Und dann sagst du, ja, das Unternehmen ist gut aufgestellt, der Markt ist groß, die haben schon eine gute Position im Markt, sie werden aber noch mehr im Markt akquirieren können, die Politik ist dem positiv gesinnt und ich glaube, die Welt wird sich folgendermaßen entwickeln und da passt so ein Unternehmen gut rein. Also Amazon könnte man zum Beispiel so analysieren. Oder vielleicht könnte man auch in Deutschland ein nachhaltiges Energie-Startup machen, was so funktioniert, wo man sagt, hey, die Grundlage ist, die Regierung möchte erneuerbare Energien vielleicht fördern, Heizungsgesetz, gut, das wurde jetzt, glaube ich, abgeschafft, aber solche Sachen kann man sich überlegen. Und mir ist aufgefallen, dass überall auf der Welt, bei fast jedem Thema, bei jeder Firma, bei jedem Asset, bei jeder Meinung, sich die Grundlage immer wieder ändert. Also es sind immer wieder neue Karten, die wir haben, wo wir alles nochmal neu bewerten müssen. Und das einzige Asset, wo sich die Grundlage bis jetzt noch nicht geändert hat, ist Bitcoin. Mhm. Überall ändern sich die Preise, aber die Preise ändern sich als Konsequenz daraus, dass sich die Grundlagen ändert. Bei Bitcoin ändert sich nur der Preis, aber die Grundlage ändert sich nicht. Ich meine damit, dass du bei Bitcoin hast du die Eigenschaften. Die Eigenschaften sind immer gleich, die Eigenschaften waren schon immer gleich. Die Eigenschaften verändern sich nicht. Es gibt immer 21 Millionen Bitcoin. Bitcoin ist nicht inflationierbar. Bitcoin ist über Ländergrenzen hinweg versendbar. Bitcoin ist liquide, Bitcoin ist handelbar, Bitcoin ist teleportierbar, Bitcoin hat keine Cost of Carry. All diese Eigenschaften, die Bitcoin hat, die sind da und die bleiben da. Bei Immobilien hast du mal einen guten Immobilienmarkt, weil die Zinsen niedrig sind, dann sind die Zinsen aber hoch, keiner kann sich mehr Immobilien leisten. Immobilienhypotheken laufen aus, die können nicht refinanziert werden, mehr Immobilien kommen auf den Markt. Auf einmal überlegt die USA vielleicht, ihre Immobilienbestände zu verkaufen oder zwingt BlackRock dazu, seine Immobilienbestände zu verkaufen, weil BlackRock zu viele Einfamilienhäuser hat. Oder bei Gold, ne, Gold hat ja auch Eigenschaften, die eigentlich unveränderlich sind. Nur bei Gold kann sich die Grundlage ändern, wenn die USA auf einmal überlegt, ihre Goldreserve zu verkaufen. Wir haben gesagt, das passiert nicht. Aber was ist, wenn in 10 Jahren Gold im Labor dann doch profitabel herstellbar ist und nicht mehr radioaktiv herstellbar ist?
Ja, oder Asteroiden-Mining oder was auch immer.
Asteroiden-Mining,
ja.
Oder ein großer Goldfund im Ozean.
Es gibt übrigens auch die uralte Verschwörungstheorie, dass in Wahrheit jeder Nationalpark in Amerika einfach riesige Goldvorkommen sind.
Könnte sein, das wäre taktisch klug.
Kanada hat ja auch seine Goldreserven zur Gänze abgestoßen, weil man ohnehin so viel Gold im Boden hat, dass man es gar nicht notwendig hat, die im Tresor zu halten. Die sind auch schwer zu stehlen, wenn sie noch nicht mal gefördert sind.
Ja. Das ist interessant. Ja, und aber auch da ändert sich die Grundlage. Bei Firmen ändert sich die Grundlage ständig. Jetzt haben wir auf einmal Zölle, Supply Chains müssen neu organisiert werden, Importe werden teurer. Vielleicht gibt es einen Abnehmer, der wegfällt. Vielleicht kannst du gar nicht mehr, wenn du eine chinesische Firma hast, kannst du jetzt nicht mehr effektiv in die USA exportieren. Und all solche Grundlagen wandeln sich die ganze Zeit ständig. Und egal welcher Meinung du bist, da würde jeder unterschreiben. Jeder würde sagen, die Grundlagen ändern sich ständig, die Welt wird volatiler, die Welt wird unklarer. Und ich glaube, in so einer Welt ist ein Asset, welches unabhängig ist, welches Grundlagen hat, die nicht veränderbar sind, wichtiger denn je. Dementsprechend unterschreibe ich das, was du gesagt hast.
Bitcoin ist das neue Metronom der Weltwirtschaft. Es ist das, was... Also ich glaube, was auch der Goldmann gesagt hat, und ich bin der Letzte, der auf Gold schimpft. Es würde wahrscheinlich ohne Gold gar kein Bitcoin geben.
Ja.
Weil ohne Gold würde diese gesamte Wirtschaftsschule, Wissenschaft, die hinter Bitcoin steckt, gar nicht existieren. Diese statische von Bitcoin, das macht doch auch erst alles andere messbar. Das ist diese Urmetatheorie, die wir schon ein paar Mal formuliert haben, auch mit Peter Kottosek in den Burggesprächen beispielsweise. Und das gab es halt noch nie. Es gab Approximationen, Gold an sich und in speziellen zum Beispiel solche Dinge wie der Florin, diese Goldmünze, die für die Florenz gestanden ist, über Jahrhunderte lang für besondere Härte. Es gab die D-Mark als extrem harte Fiat-Währung. Es gab den Dollar als quasi... wie nennt man das, ein Kompromiss zwischen Härte und Tiefe. Also es geht ja auch immer um die Frage, wie viel ist davon da und welche Kapitalmärkte hast du, sind deine Gerichte verlässlich, auch das ist ja ganz wichtig. Aber Bitcoin bildet uns alle, ich meine, das ist jetzt banal, dass ich das sage, weil das ist eh das, was Satoshi Nakamoto gesagt hat, aber es bietet uns alle Vorteile von Gold, aber in einer digitalen Form und dort verbessert, wo Gold Nachteile hatte. Also zum Beispiel beim Transport, bei der Lagerung, bei der Teilbarkeit. Und jetzt sage ich mal, wenn es Bitcoin nicht gäbe, müsste man es erfinden. Jetzt gibt es aber schon. Und ich tue mir dann immer ein bisschen schwer, mir zu denken, kann das wirklich sein, dass wir die sind, die das sehen, dass Bitcoin tatsächlich das ist, was wir jetzt brauchen, dass das ist, was uns die Lösung ist? Weil es ist natürlich die Lösung für das Schuldenproblem, es ist die Lösung für das internationale Koordinationsproblem, es ist die Lösung für den Transport von Wert über Raum und Zeit, und zwar nicht nur für Nationen und nicht nur für Firmen, sondern vor allem für Privatpersonen und Familien. Aber ich finde es fast ein bisschen beängstigend, dass wir die sind, die sich einbilden, das besser zu wissen als die großen wichtigen Köpfe in den Unis, und du weißt, was ich meine, oder?
Ja, man denkt sich, es kann doch eigentlich nicht sein, dass wir das jetzt wissen und dass das genau das ist, was wir denken, was es ist, weil das wäre ja total unwahrscheinlich, dass wir jetzt auf einmal Teil davon sind und das so früh.
Naja, vor allem, beziehungsweise es ist eine Sache, sich zu sagen, okay, wir glauben das jetzt. Ich habe für mich beschlossen, ich glaube das, weil ich halte das für eine persönliche Lösung und auch für eine strukturelle Lösung, und es ist mir wert, dem meine Zeit und meinen Einsatz und meine Energie zu widmen. Aber dass dann Scott Bessent, der amerikanische Finanzminister, der noch dazu eine Wall Street-Historie hat, im Fernsehen sitzt und ohne gefragt zu werden auf Bitcoin als Wertspeicher hinweist, das ist dann schon wieder fast gespenstisch.
Ja, das sehe ich auch so. Eine Gedankenübung, die ich da manchmal mache, um nochmal zu überlegen, stimmt das alles, wie ich mir das so überlege? Kann das alles sein? Ich versuche mir zu überlegen, nehmen wir mal an, es gäbe Bitcoin nicht. Und wir würden uns aber dem Problem bewusst sein, wie zum Beispiel Inflation oder so und dem Wertspeicherproblem und all dem. Wie würde es denn verlaufen, wenn es eine Lösung dafür gäbe? Also wie würde die Adoption dieser Lösung verlaufen? Nehmen wir an, es gibt kein Bitcoin. Morgen entfindet jemand genau die Lösung, die wir denken, dass Bitcoin sie ist. Wie würde das dann verlaufen? Würde dann einen Tag später die gesamte Welt sagen, hier ist die Lösung, wir nehmen sie? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das ist noch nie bei irgendetwas so passiert. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Wird es 100 Jahre dauern, bis diese Lösung erkannt wird? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Dazu ist unsere Welt zu vernetzt. Wie lange würde es dauern? Ich weiß es nicht. Ich würde mich da aber orientieren an anderen Sachen, die einigermaßen wichtig waren und sehr, sehr schnell passiert sind, wie zum Beispiel Google oder Netflix oder Internet. Also all solche Sachen, die wir haben, die technische Revolutionen waren, die ein großes Problem gelöst haben, die neue Möglichkeiten geschaffen haben. Die haben alle 20, 30 Jahre gedauert, bis sie tatsächlich tief im Mainstream angekommen sind. Das heißt, sowas würde ich ungefähr erwarten. Von der Geburt bis zur Adoption tief im Mainstream 20 bis 30 Jahre. Und dann würde ich auch erwarten, dass am Anfang niemand die Lösung ernst nimmt, weil die meisten Leute sind sich dem Problem gar nicht bewusst. Es ist auch schwer, sich ein Problem vollumfänglich bewusst zu sein, wenn man die Lösung noch gar nicht kennt. Das ist eine Kunst, die man nur kann, wenn man tatsächlich wirklich von First Principles aus denkt. Und wenn man das aber nicht macht, dann ist es schwer, ein Problem zu erkennen, ohne die Lösung direkt vorliegend zu haben. Und ich würde erwarten, dass ganz viele dementsprechend sagen würden, gut, das ist ja nichts. Das wir, genauso wie damals Leute gesagt haben, Gold ist nichts, weil mit Gold kann ich nicht kochen. So, irgendjemand hat das letztens auf X gepostet, das fand ich ein witziger Vergleich. Salz ist der bessere Wertspeicher als Gold, weil Salz kann man zum Kochen benutzen. So, und da, es war ihm aber nie bewusst, was denn tatsächlich First Principles mäßig die Eigenschaften sind, die ein Wertspeicher braucht, die es rechtfertigen würden, das Geld da drin zu speichern. Und bei der Adoption von Bitcoin würde ich erwarten, dass am Anfang erstmal jeder dagegen ist. Ich würde erwarten, dass die Medien das erstmal verteufeln würden. Ich würde erwarten, dass Leute, die übermäßig viel Zeit haben, sich zuerst mit diesem Thema beschäftigen. Ich würde erwarten, dass die Profis der Wall Street erstmal dagegen sind. Und dann würde ich aber auch irgendwann erwarten, dass sich das Blatt wendet. Ich würde erwarten, dass der Preis von diesem Asset immer weiter steigt. Natürlich mit volatilen Bewegungen, weil das ist ein ganz, ganz kleines Asset, was einen ganz, ganz großen Markt angreifen möchte. Und wenn 450 Billionen in ein Mini-Asset fließen soll, was gerade gegründet wurde, natürlich ist das volatil. Das ist genau das, was ich erwarten würde. Ich würde auch erwarten, dass die Profis der Wall Street sukzessive langsam ihre Meinung ändern werden. Ich würde erwarten, dass sie sagen, hey, ich war kritisch, jetzt habe ich studiert, jetzt habe ich meine Meinung geändert. Ich würde auch erwarten, dass irgendwann Staaten anfangen, darüber nachzudenken, sich dieses Asset in die Bilanz zu holen. Ich würde erwarten, dass Firmen irgendwann anfangen, sich dieses Asset in die Bilanz zu holen. Ich würde erwarten, dass der Treasury Secretary in einem Interview auch mal nebenbei dieses Asset erwähnt, obwohl er gar nicht danach gefragt wurde, sondern nur in einem ähnlichen Themengebiet sich befindet. All das sind Sachen, die ich erwarten würde, wenn Bitcoin genau das ist, was wir denken, was Bitcoin ist. Und dass aber genau das passiert, dann denke ich mir, okay, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da richtig liegen, ist recht hoch.
Ich mag ja die Idee zu sagen, es einfach noch immer als Experiment zu betrachten und zu sagen, okay, pass auf, vielleicht ist es doch so, hinter Trump steht die Wall Street und Silicon Valley, aber ein spezieller Teil von Silicon Valley, nämlich das Libertarian Silicon Valley, das Ur-Silicon Valley, nicht das, was wir die letzten 15 Jahre gesehen haben, sondern diese Peter Thiel-Richtung, für die er heute noch steht. Die PayPal-Mafia und Musk natürlich. Ja. Musk übrigens, der Bitcoin für seine Firmen gekauft hat, dann großartig darüber geredet hat, dann wieder abgesprungen ist, aber immer noch auf der Bilanz hält. Und zwar einer, immer noch verglichen mit Strategy natürlich wenig, aber trotzdem einer der größten Firmenpositionen, die wir kennen. Musk übrigens, der gemeinsam mit Peter Thiel bei PayPal im Grunde versucht hat, so etwas zu erfinden wie Bitcoin. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Mark Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort. Probier es aus. solomining.de. Was ist, wenn die gar keinen Plan haben? Also wenn die nicht, weil wir glauben immer in Europa, wir glauben immer, die haben dann einen großen Plan. Was ist, wenn die zuerst handeln und sich dann überlegen, was passiert? Was ist, wenn die wissen aus Erfahrung, dass du neue Entwicklungen zulassen musst und der Markt erstmal rausfinden muss, was damit überhaupt zu tun ist, so wie beim Internet und bei vielen anderen Dingen, mit denen die schon Erfolg hatten und die eher Angst hatten davor, dass quasi die Verhinderer innerhalb der amerikanischen Eliten des Establishments das so stark unterdrücken, dass innerhalb von Amerika nichts draus wird. Und dass sie deswegen da auf die Tube drücken und sagen, wir schaffen jetzt mal Fakten, wir machen hier eine Reserve, wir holen das Mining her, wir machen hier Bitcoin Nation US und nach 4 Jahren kannst du das nicht mehr umdrehen. Und was draus wird, ist aber unklar.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt von dir, weil das amerikanische Entrepreneurial, also und das amerikanische unternehmerische Mindset ist ja Informationsgewinnung durch Handlung. Nicht Informationsgewinnung, dann Handlung. Wir in Deutschland denken ja, wir brauchen erstmal alle Informationen, um ganz sicher zu sein. Und dann irgendwann nach langer Debatte machen wir eine Handlung. Das wird die beste Handlung sein, weil wir haben alle Informationen gesammelt. Aber ich glaube tatsächlich, die Wahrheit ist, man kriegt mit der Handlung die besten Informationen und kann dann immer den Kurs neu korrigieren und kommt so viel, viel schneller ans Ziel und kriegt so viel tiefere Informationsgewinnung, als wenn man nur nach Informationen suchen würde. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass die sagen, wir machen erstmal, dann gucken wir, was passiert und können im schlimmsten Fall Kurs revidieren. Was allerdings dagegen spricht, dass sie einfach nur bei Bitcoin gesagt haben, wir machen mal und gucken dann, ist, dass sie so eine präzise und klare Unterscheidung zwischen Bitcoin und Krypto gefällt haben. Das machst du nur, wenn du tatsächlich dich damit beschäftigt hast. Das machst du nur, wenn du davor deine Hausaufgaben gemacht hast. Und eine Kryptoreserve einzuführen, wo nur verkauft werden kann und nichts neu hinzugefügt werden kann und daneben eine Bitcoin-Reserve zu stellen, die ein anderer Topf ist, wo nichts verkauft werden kann und nur dazu gekauft werden kann, das ist genau so, wie es sein soll. Und das macht man aber nur, wenn man sich vorher informiert hat und nicht erstmal handelt. Weil wenn man erstmal handelt, würde man beides reinmachen. Hier, wir haben eine Kryptoreserve, erstmal wird nichts verkauft, in einem halben Jahr schauen wir nochmal neu. Aber das schon direkt so zu trennen, unterschiedliche Regeln anzuwenden und da zwei unterschiedliche Messlatten zu nehmen, das passiert nur, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast.
Das war so ein krasser Schachzug, über den wir noch in vielen Jahren reden werden. Über den wir, das hat sich noch gar nicht richtig gesickert. Ja. Die haben das Geld genommen von einer Kryptofirma, die wir nicht näher beim Namen nennen wollen, Fidget Spinner und von Coinbase. Und dann haben sie dieses Geld genommen und damit die Wahlen gewonnen, haben auf dem Papier alle Forderungen auch erfüllt, alle Versprechungen auch erfüllt und auch die Vertreter eingeladen zum Ding und dann den Vertreter der Kryptofirma, die wir nicht beim Namen nennen wollen, an den letzten Rand des Tisches gesetzt, sodass er kaum noch Platz hatte. Also es war wirklich symbolisch, ja. Ja, und natürlich, ich meine, Coinbase und Brian Armstrong sind sicher ein wichtiger Teil, so wie übrigens Tether. Tether versuchen sie ja quasi nach Amerika zu holen, zu vereinnahmen, weil sie gesehen haben, auch die Wall Street verstanden hat, das ist auch interessant. Die Wall Street hat ja mit der USDC, mit der Circle Coin, versucht, Tether umzubringen und ist gescheitert. Erkenntnisgewinn durch Handlung. Haben es versucht, sind gescheitert. Jetzt Plan B, if you cannot beat them, join them or make them join you, ja. Und dann haben sie diese Kryptoreserve gemacht und diese ganz klare Trennung, also diese Bitcoin- und Kryptoreserve gemacht und diese ganz klare Trennung gezogen, die übrigens dann in der Berichterstattung wiederum nicht verstanden wurde. Da siehst du schon diese Trennung der Welten zwischen denen, die sich da einigermaßen auskennen und denen, und dann gibt's ja noch die Krypto-Leute, die quasi bewusst für Missinformation sorgen, um ihr eigenes Game weiterzuspielen. Aber ja, de facto, und du siehst es ja im Preis. Ich meine, Ethereum ist ein absolutes Schlachtfest derzeit, verglichen mit Bitcoin. Die anderen habe ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht angesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders aussieht. Also, und das wissen wir ja auch schon länger. Also, das wissen wir ja quasi, dass die Zukunft von quote unquote Krypto nicht sein kann, dass du irgendwelches Geld, das irgendwelche Typen in ihrem Keller gedruckt haben, dann legitimierst. Das geht ja nicht.
Ja. Ich habe auf meinem Kanal erst vor 2 Wochen ein Video gemacht, Bitcoin versus Krypto, wo ich die einzeln analysiert habe und gesagt habe, das machen die und deswegen ist das aber kann man dem langfristig höchstwahrscheinlich keine gute Entwicklung zuschreiben. Und deren Kurs sah gegen Bitcoin immer gleich aus. Ein großer Peak, ein kleinerer Peak und dann runter. Und das ist bei Ethereum so, das ist bei Ripple so, bei Casper, Cardano, Solana, egal wen du dir nimmst, die haben alle die gleiche Entwicklung hinter sich. Und ja, es gibt auch viele Gründe, warum das so Sinn ergibt, dass die keine Chance haben gegen Bitcoin, weil sie einfach fundamental komplett andere Eigenschaften haben.
Und wir auch nicht, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ist ein ongoing Theme in meinem Podcast, inklusive mir selbst, dass ich das natürlich nicht von Anfang an verstanden habe und auch drauf reingefallen bin. Ja. Ich sage immer quasi, Altcoins monetisieren oberflächliche Argumente gegen Bitcoin. Ja, Bitcoin ist nicht schnell genug, hier habe ich einen Altcoin. Bitcoin ist nicht günstig genug, hier habe ich einen Altcoin. Bitcoin hat zu kleine Blocks, hier habe ich einen Altcoin. Ja. Für jede dieser Anwendungen, Bitcoin ist nicht quantum resistant, ja, mache ich quantum resistant Ledger. Ich nenne es sogar so. Ja, die Leute sind ja auch, also die kaufen den Blödsinn dann auch. Und ich habe zum Beispiel in meiner eigenen Altcoin Zockerei immer den Fehler gemacht, dass ich dann versucht habe, das intellektuell zu verstehen.
Ja.
Und immer auf die angeblich technisch besten gesetzt habe. In Wahrheit musstest du immer auf die setzen, die größte Meme-Power haben. Ja, schon von Anfang an. Es waren eigentlich immer Meme-Coins. Und dadurch bin ich dann auch eingefahren. Aber ja, ich habe auch daraus gelernt.
Das ist interessant, was du sagst. Die anderen Coins sind eine Monetarisierung der Gegenargumente zu Bitcoin.
Ja.
Ich finde es interessant, weil das ist auf letzter Analysestufe eigentlich was Positives für Bitcoin. Weil wenn du etwas bist, was nichts, keinen Wert hat, dann lohnt es sich auch nicht, die Gegenargumente gegen dich zu monetarisieren. Dann gibt es keinen Markt, um die Gegenargumente zu monetarisieren. Mhm. Aber alleine dadurch, dass es einen Markt gibt, um die Gegenargumente von dir zu monetarisieren, zeigt mir, dass du als derjenige, dessen Gegenargumente monetarisiert werden, dass du eine wahnsinnige Strahlkraft hast und wahnsinnig wichtig bist und wahnsinnig potent bist in den internationalen Märkten. Ansonsten würde niemand deine Gegenargumente monetarisieren. Das ist interessant. Das habe ich so noch nicht drüber nachgedacht.
Und ich habe es noch nicht so gedacht, wie du es gedacht hast. Deswegen genieße ich das immer sehr, mit dir plaudern zu können. Ja, ich meine, ganz ehrlich, wenn Bitcoin wirklich so eine Riesennummer ist, also wirklich die größte Nummer von allen Nummern, ja, dann wir sind nicht genial, ja. Auch der 2011 Bitcoin gekauft hat, ist nicht genial, sondern einfach nur ein bisschen schneller, aus irgendeinem Grund, wie du sagst, irgendwo ein Need da und das ernst genommen, ja. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist die Story von Bitcoin so groß, dass einfach auch ein Trump und diese ganze Partie rund um Trump sich einfach sagt, hey, das können wir uns nicht entgehen lassen. Weder auf einer finanziellen Ebene noch auf einer politischen oder technologischen Ebene. Das ist einfach eine Welle, auf der wir schwimmen müssen, genauso wie wir auf der Internetwelle geschwommen sind, weil, und das ist eigentlich jetzt auch ein Punkt, wo wir das schön drehen können, jetzt Richtung Ende schon wieder, aber noch nicht ganz, keine Sorge. Das, was du vorher über China gesagt hast. Amerika hat, du hast ja Ray Dalio auch gelesen, Changing World Order, oder?
Ich hab's überflogen. Ich hab's nicht Seite für Seite gelesen.
Aber du kennst er hat das sehr gut analysiert, quasi die Idee, wie entsteht ein Imperium, wie endet es, passiert dazwischen, was kommt danach so. Und Amerika hat dieses zentrale Problem. Das zentrale Problem Amerikas ist, sie sind eine Nummer eins, und wenn du Nummer eins bist, kannst du eigentlich nur noch verlieren. Ne? So, und es gab damals schon 2000 die Phase mit den Europäern, mit dem Euro und mit dem Gold, wo die Europäer gesagt haben, nee, wir machen da jetzt eine Alternative. Wir haben hier eine relativ neutrale, relativ unabhängige Währung, die auch noch sehr wertstabil ist und auch nicht von den Staaten beeinflusst werden kann. Das war die Idee hinterm Euro. Quasi eine Art Schweizer Franken für die Welt. Und wir nutzen die jetzt, um den Dollar zu abzulösen als beispielsweise Energiewährung. Hashtag Saddam Hussein, Hashtag Iran, all diese Geschichten. Ja? Und die Amerikaner haben das unglaublich geschickt abgestellt, in mehreren Schritten, von intern und extern torpediert den Euro, plus sie haben durch den Computerchip und das Internet ein Feld gefunden, das die Lebensdauer des Dollar verlängert hat, weil sie da einfach absolut die Welt auf den Kopf gestellt haben. Da haben sie gelernt, dass das möglich ist. Und jetzt stehen sie vor genau demselben Problem mit einem noch größeren Gegner, der auch technologisch nicht zu unterschätzen ist, und das ist China. Das heißt, sie kämpfen hier um die Nummer 1 Positionierung in der Welt, und sie wissen, sie haben eigentlich die schlechteren Karten im Sinne der Geschichte, weil sie ja eigentlich die absteigende Nation sind. Aber es ist auch nicht so, als hätten sie irgendwas zu verlieren. Sie müssen einfach alle Register ziehen, die sie haben, und versuchen, den Aufstieg Chinas zu verhindern. Und sie haben gelernt, und das ist wirklich meine Meinung, sie haben gelernt in den 2000er Jahren, dass es tatsächlich möglich ist, die eigene Timeline einfach nochmal 10, 20, 30 Jahre zu verlängern, wenn du technologisch der Vorreiter bist.
Und wenn du die Gefahren früh genug erkennst und früh genug handelst. Wenn du nichts machst und nichts unterbrichst, dann nimmt die Natur seinen Lauf. Wenn du es aber früh genug erkennst und Gegenmaßnahmen einleitest, dann hast du eine Chance. Gerade wenn der Gegner, den du hast, solange der noch schwächer ist als du, kannst du ihn noch komplett im Schach halten. Wenn du aber wartest, bis er gleich gut ist wie du, oder ich meine, es gibt so einen undefinierten Zwischenbereich, wo man es nicht genau weiß, wo Strategie dann entscheidet, wer besser ist. Aber solange du noch klar besser bist, hast du noch eine Chance, etwas zu machen. Und ich glaube, das wird gerade erkannt, und dementsprechend wird die Welt gerade neu geordnet. Und auch das Zollchaos, da kann man auch sagen, ja, das war dumm. Aber ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Auch dazu habe ich in meinem Podcast ein Video gemacht. Ich will die nicht alle ausholen. Aber wenn du die Welt neu ordnen möchtest, dann kannst du nicht mit den Leuten einfach so reden und sagen, hey, ich möchte die Welt neu ordnen, was haltet ihr von meinem neuen Vorschlag? Nein, um die alle an einen Tisch zu holen, um die alle dazu zu bringen, einen neuen Deal zu machen, musst du die Welt erstmal schocken. Da musst du erstmal die Aufmerksamkeit kriegen und musst erstmal einen Incentive schaffen, damit die Leute überhaupt zu dir kommen, um dann Zugeständnisse zu machen. Und dieses Incentive gab es nicht und die Gründe gab es nicht, dementsprechend mussten sie kreiert werden. Und dann einmal über die komplette Bandbreite einen Hammer fallen zu lassen, der jeden geschockt hat, das dann zu nutzen, um eine Verhandlungsbasis aufzubauen, um dann jetzt neue Deals zu machen mit all den Leuten, die der USA noch positiv gesinnt sind, entweder aus tatsächlicher positiver Gesinnung oder aus Abhängigkeit, ist meiner Meinung nach kein dummer Zug, um gegen China ein neues Bündnis aufzubauen. Und ich glaube, es gibt da unterschiedliche Interessen, die da eine Rolle spielen. Es geht auch um die Reindustrialisierung von der USA, was die wichtigen Güter angeht, ne, wie die eigenen, wie Chips, wie Waffen, wie Medizin, Drohnen, all solche Sachen sollten am besten wieder in der USA gefertigt werden, idealerweise kommen, mit KI und Roboter.
Genau, ganz genau. Da kommen wir genau zu dem Punkt. Ja, du hast KI und Roboter. Was sind quasi die Vorteile des Industriestandortes China oder Asien? Ist cheap labor costs. So, aber du kannst natürlich einen Chip, kann der Roboter gemeinsam mit der AI genauso gut bauen, wenn nicht besser. Das Einzige, was du brauchst, ist Energie. Und wie bekommst du Energie? Drill, Baby, Drill. Ja. Was hat er gesagt? Auf der Bitcoin-Konferenz. Er hat auf der Bitcoin-Konferenz davon gesprochen, dass Amerika der Ort mit der günstigsten Energie sein soll.
Ja, stimmt.
Und natürlich sind Bitcoin-Miner perfekt, um auch den Anreiz zu setzen, die Energieproduktion zu erhöhen. Am Ende des Tages ist es ja fast, wenn du willst, kannst du es darauf runterbrechen, ne? Wer die größte Energieproduktionskapazität hat, ist eigentlich der Boss. Und ich bin vollkommen bei dir. Sie versuchen offenbar über Robotics, AI, Chips, Computer und Bitcoin quasi auf der digitalen Ebene China so stark zu steigern. Und das Einzige, was wir nicht wissen, ist, weil wir nicht genug Einblick haben, weil alle, die in China sind und in China waren und China kennen, sagen, dass die technologisch ja so wahnsinnig weit fortgeschritten sind. Jetzt nehme ich nicht an, dass die durch die Bauerndörfer irgendwo in Nord-Xinjiang rumgurken, sondern halt in den Städten. Ja, also das ist sicher, da gibt es große Unterschiede. Aber das wissen wir nicht. Wir können ja nicht einschätzen. Warst du schon mal in China?
Nee, ich war vor 2 Jahren da.
Na bitte, und?
Wahnsinnig, also technologisch wahnsinnig fortgeschritten. Ich habe mich nur gefragt, wo die ganzen Menschen sind. Also ich war in den ganzen großen Städten.
Warst du in einer Geisterstadt?
Ich war in Guangzhou, ich war in Shenzhen und ich habe mich gefragt, wo die Leute sind. Es gab so viele Hochhäuser, die nachts komplett nicht beleuchtet waren. In der Stadt habe ich mich gefragt, wo sind die ganzen Menschen? Und das war einer der größten Erkenntnisse für mich, dass ich dachte, wo sind die chinesischen Menschen? Ich dachte, China sei voll. Ich dachte, China sei überbevölkert.
Und hast du eine Antwort für diese sehr interessante Beobachtung?
Ich glaube, eine Antwort ist, dass viele Immobilien gebaut wurden, alleine nur zum Zwecke des Wertspeichers. Und dementsprechend viel mehr Immobilien überhaupt gebaut wurden, als tatsächlich gebraucht wurden. Und das war ja auch, irgendwie, wie hieß diese große Firma, die vor einigen
Evergrande.
Jahren... Evergrande.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine Erklärung, warum ich so viele Häuser gesehen habe, wo niemand da ist. Ansonsten hat China auch ein demografisches Problem, ob man das auf den Straßen erkennt, weiß ich nicht. Habe aber sehr, sehr wenig Kinder tatsächlich gesehen.
Also, und das muss man schon mal... Ja. Wenn ich ein Meme in meinem Podcast ist... Ich verbreite nur Verschwörungstheorien, die ich selbst erfunden habe. Cool. Ja?
Okay.
Weil nur so weiß ich, dass es, wo es herkommt. Okay.
Ja.
So. Und das geht ja alles zurück zum Fiat und zum Gold und zum Dollar. 1971 beendet Nixon den Goldstandard und braucht eine neue Basis für das Weltwährungssystem. Das ist die Erfindung des Fiat-Mannes, wie wir es heute kennen. Eine Welt aus Papier, die jetzt endet in MMT und so weiter. Okay. Der erste Schritt, den er macht, ist die Koppelung von Öl- und Energiehandel an den Dollar, also der berühmte Petrodollar, Kingdom of Saudi Arabia, als wichtigster Verbündeter im Nahen Osten. Ja? 1972, wenn ich es richtig im Kopf habe, fliegt Nixon nach China, lässt damals Taiwan fallen. Bis 1972 war Taiwan das von Amerika anerkannte China. Weil natürlich auf Festland China waren die Kommunisten und mit Kommunisten wollte man in den 60er Jahren nichts zu tun haben. Ja? Lässt es fallen, fliegt nach China und beginnt einen Prozess, der über Jahrzehnte andauert, China beizubringen, wie funktioniert Wirtschaft, wie funktioniert Kapitalismus, wie baust du Wohlstand auf, und quasi sich reinholt immer stärker in diese Weltgemeinschaft, wie auch immer du das nennen willst, ja, bis zur WTO, bis zur World Trade Organization. Ja, ein Prozess, der meiner Meinung nach endet 2013 mit dem Signal Chinas, keine weiteren US Treasuries mehr anhäufen zu wollen, weil das ist das ultimative Ziel, du musst China aufbauen, damit die wiederum amerikanische Staatsanleihen kaufen, nicht nur Saudi-Arabien, das ist zu klein, du brauchst einen großen Dings, okay. Und das führt dann auch zur Deindustrialisierung Amerikas etc. pp. Triffin-Dilemma. Und meine Verschwörungstheorie ist, dass da ein Typ dabei war, der hat sich den Untersekretär für Familienplanung in China zur Seite genommen und hat gesagt, wir haben da eine Idee, damit ihr nicht zu viele werdet. Wie wäre es mit einer Ein-Kind-Politik? Denk mal drüber nach. Und die haben damals bereits mit dieser Ein-Kind-Politik den Samen gesetzt, der zu ihrer zukünftigen Zerstörung führen wird. Weil natürlich, was sie nicht bedacht haben, ist, dass du mit der Ein-Kind-Politik eine Politik fährst, in der nur Männer sind was wert, bla bla bla, du hast diesen Männerüberschuss, du hast eine katastrophale Demografie heute, und die auch führt zu einer fürchterlichen Stimmung. Und du kannst eigentlich nichts mehr unternehmen dagegen, dass dein System in den nächsten 20 Jahren kollabiert. Und dann muss man historisch betrachten, eine Liste, frag mal ChatGPT nach einer Liste der 20 blutigsten Episoden der Weltgeschichte. 18 waren in China. Weil wenn es hart auf hart kommt, bricht dort einfach der ultimative Bürgerkrieg aus, das glaubst du gar nicht. Du.
Ja.
Und ich glaube, wenn du richtig dunkel werden willst, das könnte eine der Pläne sein, dass es gar nicht darum geht, einen Krieg zu führen, es geht nur darum, zu versuchen, die so in die Knie zu zwingen, dass sie einfach, so wie die Sowjetunion, dass sie einfach kollabieren.
Wäre aus Changing World Order Sicht auch rational, ohne es zu bewerten, einfach nur, dass es strategisch, spieltheoretisch wahrscheinlich rational wäre, als größte World Order die kleinere aufstrebende World Order in die Knie zu zwingen. Das würde schon Sinn ergeben. Aber auch in der Welt, denke ich, ist Bitcoin wichtiger denn je. Also wenn du eine Welt hast, wo die führende World Order ein Schuldenproblem hat, die aufkommende World Order ein Demografieproblem hat, die gesamte Welt eigentlich ein Demografieproblem hat, jeder irgendwie im Clinch miteinander ist, wir ein Macht-vor-Recht-System entwickeln, wo jeder sagt, hey, ich habe zwar nicht unbedingt Recht, aber ich nehme trotzdem, was ich möchte, weil ich habe die Macht dazu. Ein System, wo immer mehr auf die eigenen Grenzen geschaut wird, wo immer mehr ins eigene Land geschaut wird und nicht mehr internationale Handelsbeziehungen aufrechterhalten werden. Das ist eine Welt, in der ich etwas halten möchte, was neutral ist, was souverän ist und was außerhalb von diesem System ist, was sich gerade so viel wandelt. Und ich glaube, wir haben heute schon drüber geredet, aber ich glaube, Bitcoin hat die Fluchtgeschwindigkeit erreicht. Ich habe das auch in einem anderen Podcast schon mal gesagt. Fluchtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die eine Rakete braucht, um das Anziehungsfeld der Erde zu verlassen. Und wenn sie diese Geschwindigkeit aber hat, dann kommt sie aus dem Gravitationsfeld der Erde raus und kann nun endlich weiterfliegen im Orbit. Und Bitcoin ist so eine Erfindung. Die geht entweder in den Millionenbereich oder sie geht zu null. Genauso wie eine Rakete. Die schafft es entweder in Orbit oder sie schafft es nicht in Orbit. Wenn sie es nicht in Orbit schafft, dann verbrennt sie oder explodiert, wenn sie unten ankommt. Und die Fluchtgeschwindigkeit ist, glaube ich, jetzt schon erreicht. Ich weiß nicht genau, wann das passiert ist. War es der ETF-Moment? War es die strategische Reserve jetzt vor kurzem? Aber die Geschwindigkeit haben wir und wir bewegen uns gerade in den Orbit. Und das ist auch das, was ich überall sehe. Also vielleicht um zwei Anekdoten noch zu bringen. Mhm. Ich hab ja von der Goldkonferenz erzählt. Ich war auch unter anderem jetzt bei einer Schule, wo die mich eingeladen haben, wo ich über Bitcoin reden sollte und habe da einer 12. Klasse zu Bitcoin erzählt und die haben das intuitiv so gut verstanden, die haben die besten Fragen gestellt, besser als die Family Offices, bei denen ich manchmal bin.
Ja, klar.
Und der eine meinte zum Beispiel, hat mir besonders gut gefallen, er meinte, ein Symptom von Inflation ist doch, dass nicht nur mein Führerschein teurer wird, sondern ich auch noch mit meinem Führerschein weniger Auto fahren darf als mein Vater, der auch noch einen LKW fahren darf. dann dachte ich, hammermäßig. Du hast nicht nur verstanden, dass Inflation Sachen teurer macht, du hast auch noch verstanden, dass es zwei Mechanismen gibt, die mit Inflation einhergehen. Nummer eins, es wird teurer, der zweite aber auch, es wird weniger wert. Also nicht nur ist das Essen gehen teurer, die Portionen werden auch kleiner.
Nicht nur Shrinkflation quasi, mehr. Aber nicht im Supermarkt, sondern beim Führerschein. Das ist interessant. Genau. Ja.
Und beim Führerschein würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass wir jetzt keinen 7,5 Tonner mehr fahren dürfen. Hat was mit Inflation zu tun, das weiß ich nicht. Aber diesen Effekt zu erkennen und ihn auf etwas anzuwenden, was er schon vor sich hat, weil er war gerade dabei, seinen Führerschein zu machen,
ja.
fand ich ganz, ganz stark. Und die Fragen, die ich da bekommen habe, waren alle First Principles Fragen, waren alles Fragen, die natürlicherweise zu Bitcoin geführt hat. Die Lehrerin, die ich auch für sehr kompetent halte, die da war, und das war ja auch die mich eingeladen hat, die hat auch noch ein paar Sachen erzählt aus der klassischen Wirtschaftstheorie. Irgendwie wie zum Beispiel den Trickle-Down-Effekt. Dass wenn man Geld druckt und das den Reichen gibt, das findet seinen Weg schon durch die Gesellschaft ohne große Nachteile. Und mein Gegenargument wäre der Cantillon-Effekt. Du gibst es den Reichen und die profitieren von der erhobenen Geldmenge mehr. Die Inflation kommt dann erst später und so geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf. Und dann meinte sie halt, ja gut, der Trickle-Down-Effekt würde ja dagegen stehen. Und dann meinte der eine Schüler, den Trickle-Down-Effekt, dem habe ich noch nie geglaubt. Das hat für mich noch nie Sinn ergeben. Und jetzt habe ich endlich eine Erklärung, die Sinn ergibt.
Da muss man auch wieder zu Trump zurück, nicht? Trump wird immer behauptet, er würde die Welt irgendwie gestalten für sich und seine Oligarchen, wie man das nennt, was ich schon mal wirklich anmaßend finde, weil Oligarchen sind schon was anderes als irgendwie Jeff Bezos, ja? Und dann kommt er her und wirkt Wall Street erstmal ordentlich eine rein. Und zwar offensiv, wie du auch schon ein paar Mal erwähnt hast. Scott Bessent auch gesagt hat, also zuerst kümmern wir uns jetzt mal um Main Street, um den kleinen Mann und die in New York haben eh schon genug Geld verdient. Obwohl lauter Wall Streeter, weil langfristig mache ich mir um die Wall Street keine Sorgen natürlich.
Ja, da weiß ich natürlich nicht, wer vorher Bescheid wusste. Ich kann mir auch vorstellen, dass er seine besten Freunde an der Wall Street angerufen hat und meinte, geht mal aus euren Positionen raus, positioniert euch gegenseitig, wartet auf meinen Tweet, bis ihr wieder reinsteigen könnt. Das könnte ich mir alles vorstellen, dass da auch Sachen im Hintergrund passiert sind, die nicht ganz koscher waren, insbesondere weil Trump ja auch seinen eigenen Meme-Coin produziert hat.
Und das ist da muss ich jetzt, du hast recht, Meme-Coin ist furchtbar. Und dann sitzt aber Howard Lutnick, der ja selbst Bitcoin-Bulle ist und Bitcoin-Halter ist, sitzt da und gibt Interviews, wo er literally sagt, also Dinge, die wir uns nie trauen würden zu sagen, sagt, ja, Bitcoin is going to go much higher. So. Ja. Handelsminister ist.
Handelsminister, ja.
Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass Trump einer ist und die ganze Trump-Partie eine ist, die genau dieses zuerst handeln und dann schauen, was passiert, aber wirklich in einer Extremform führt und quasi die stehen in der Früh auf und denken sich, und welches Overton-Window zertrümmere ich heute? Ja, da gibt's dieses großartige, kennst du Shane Gillis, diesen Comedian?
Ich glaube, ich bin aber ganz schlecht mit Namen.
Google den mal. Shane Gillis ist dieser Comedian, der auch der einer der größten in Amerika derzeit, der macht eine großartige Trump-Impression. Und da gibt's einen Short von ihm, den ich immer wieder gesehen habe, wo, das ist noch aus der ersten Amtszeit, wo Trumps in seiner allerersten, nicht Pressekonferenz, sondern in seiner allerersten Debatte unter den republikanischen Kandidaten, der tritt er an gegen Rand Paul und noch gegen ein paar andere. Und Shane Gillis beschreibt das so wunderbar, wo er sagt, ja, I'm the Senator from Wisconsin and I like education. Und dann klatschen alle und dann sagt der Nächste, I'm the Senator from Massachusetts and I like defense. Und dann klatschen alle und sagen, ja, defense, that's important. Und dann kommt noch einer und sagt, I'm the Senator from California and I like schools. Schools are very important. And then Trump comes up and he says, Rand Paul is ugly.
Ja. 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 Komplett den Rahmen zerstören, neue Grundlage schaffen und selber einen neuen Rahmen setzen.
Ganz genau, ganz genau. Und das natürlich angewandt auf die Finanzmärkte ist gefährlich. Aber vielleicht ist das auch, wo Sie sagen, hey Leute, es ist Zeit. Ja, es ist Zeit, das jetzt auszutesten, zu versuchen. Wie gesagt, vielleicht sind sie auch einfach dumm oder gierig, ist alles möglich, dass die ganzen Trump-Söhne dann, der Eric Trump sagt, jetzt ist eine gute Zeit, Ethereum zu kaufen. Ich meine, also ich glaube jetzt auch nicht daran, dass die alle genial sind. Ja?
Das stimmt. Ich wollte noch eine zweite Sache sagen zur Fluchtgeschwindigkeit. Ich habe von den Schülern berichtet, ne? Also quasi ganz unten, ganz frisch, ganz jung. Und ich habe aber auch ich sag mal, einzigartige Einblicke in das andere Extrem, nämlich die wohlhabende Finanzwelt. Ich habe ja mit Ayan von Sidor die Firma Schwarzberg, schwarzberg.co, und wir helfen vermögenden Leuten dabei, Eigenverwahrung zu machen. Also wenn du über 1 Million in Bitcoin hast und Eigenverwahrung brauchst, aber nicht happy mit deinem Eigenverwahrungssetup bist oder Angst davor hast, einen Schlüssel zu verlieren oder Nachlassplanung, all solche Sachen setzen wir mit dir zusammen für dich auf, so dass aber nur du Kontrolle über dein Setup hast. Wir haben keine Kontrolle darüber, aber niemand Drittes hat auch Kontrolle darüber. Und im Rahmen von dieser Arbeit rede ich natürlich mit ganz unterschiedlichen Leuten, aber die haben alle eins gemeinsam, und zwar, dass sie wahnsinnig vermögend sind. Und auch da gibt es unterschiedliche Bereiche, wo die herkommen, ob das irgendwie der technische Bereich ist, ob es der Ex-Manager-Bereich ist, ob es der Exit von der Firma-Bereich ist oder ob es tatsächlich sogar aktive Firmen sind, die darüber nachdenken, Bitcoin auf die Bilanz zu holen. Das sind alles Leute, mit denen ich rede und mir denke, guck mal, genau das, was wir hier in unserer kleinen Bitcoin-Welt besprechen, genau das hat aber auch echte Symptome in der echten Welt von Leuten, die gar nichts mit Bitcoin zu tun haben, die aber Bitcoin erkannt haben und die jetzt nach einem Weg suchen, ihre Bitcoin zu sichern, sodass sie ruhig schlafen können. Aber auch da habe ich unterschiedliche Gründe erfahren, warum sie Bitcoin kaufen. Und ich will nichts von den Gesprächen erzählen, aber will nur sagen, dass wir nicht alleine sind. Dass aus jedem Bereich Leute kommen, die Bitcoin verstehen, die erkannt haben, dass die Fluchtgeschwindigkeit von Bitcoin erreicht wurde und jetzt sich darum Gedanken machen, wie sie den Teil von Bitcoin, den sie haben, ordentlich sichern können.
Absolut. Ich meine, man darf nicht vergessen, während der Niedrigzinsphase, während der Nullzinsphase gab es in Deutschland DAX-Konzerne, die Tresore angemietet haben, um dort Bargeld zu bunkern. Ja. Also dass da, wenn man das schon macht, dass da Bewusstsein da ist, dass man sich schützen muss und dass quasi je stärker das Problem wird, desto fantasiereicher die Lösung wird. Und Bitcoin ist die fantasiereichste Lösung. Also es ist deswegen interessant, weil du wahrscheinlich, wenn du mit diesem Angebot, mit dieser Firma, aber auch mit deiner Tätigkeit als Vortragender triffst du natürlich viele Menschen, die bereits geprimed sind, also die bereits zumindest offen sind dafür. Und wenn sie schon nach einer Verwahrung suchen, sowieso. Ich habe zuletzt einen Vortrag gemacht bei einem Verein, der die katholische Kirche in Österreich, also die Banken, es gibt ein paar Banken der katholischen Kirche in Österreich, mehr als eine, vertritt. Und da war auch großes Interesse an Bitcoin da, aber auch immer noch ganz, ganz große Skepsis und Ablehnung. Und zwar, und das hat mich total gewundert, aus einer grundlegenden Fehlannahme heraus, aus der heraus sie auch kein Gold kaufen, by the way, diese Banken der katholischen Kirche, ironischerweise, weil der Vatikan ist voll mit dem Zeug. Und zwar, dass sie sagen, dieses Kapital, das gebunden ist in Gold oder in Bitcoin, ist eben nicht produktiv und sei deswegen nicht ethisch. Und ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass die Abspeicherung von Kapital über Zeit, also Sparen, eigentlich ultraethisch ist und eigentlich das Beste, was du machen kannst, aber die sind schon so far down quasi das im Fiat geben, dass sie das quasi schon aus, gerade die katholische Kirche, ich meine, die wirklich einen langen Zeithorizont haben sollte, dass sie das nicht mehr sehen. Das fand ich total erschreckend.
Das ist erstaunlich. Ist es nicht im Islam sogar so, dass, wie heißt das, Riba, dass das Haram ist, also dass Zinsen gar nicht erlaubt sind, weil das unethisch ist? Also
das ist halt nicht zentral gesteuert.
Ja.
Ich glaube, du suchst dir halt einen Imam, der dir das sagt, was du hören möchtest.
Verstehe.
Ich glaube, das ist
tatsächlich sogar eine Kernverankerung. Ich bin mit Abstand gar kein Experte, was das angeht.
Ja, wir wollen jetzt hier niemandem so nahe treten und uns in ein gefährliches, aber es kann ja nicht so sein, weil es wird ja auch in islamischen Ländern Zinsen geben. Oder gar nicht? Es gibt schon sowas wie Islamic Finance, das stimmt.
Ja. Also grundsätzlich, ich glaube, was da die Kernannahme ist, die da vielleicht optimiert werden kann, ist den Unterschied zwischen Sparen und Investieren zu verstehen.
Ja.
Wenn ich denke, ich wollte investieren, dann könnte ich tatsächlich das Argument machen, dass ein unproduktives Investieren tatsächlich unethisch ist. Wenn ich aber sparen wollte, dann ist ein produktives Sparen unethisch, weil dann hat das auf einmal Risiken einer Produktivität. Und wenn ich Risiken einer Produktivität habe, dann ist es kein Sparen mehr, sondern dann ist es schon Investieren.
Und ja, super ausgedrückt.
Ne, und diesen Unterschied zwischen investieren und sparen, den klar zu machen, das ist was, was ich mit den Schülern in der 12. Klasse besprochen habe. Die haben das direkt verstanden.
Ja, Wunder, also dieses Produktiv, das ist super ausgedrückt. Ich versuche es immer so zu erklären, sagen, ja, du kannst schon dein Geld in Aktien stecken und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aktien sind eine tolle Sache. Aber wenn du daraus, wenn du die gesamte Welt dazu zwingst, in Aktien zu sparen, dann nimmst du ja das Geld, nehmen wir Apple zum Beispiel, unsere Freunde mit den großen Cash-Beständen, jetzt nehme ich das Geld, steckst du in Apple-Aktie und Apple hat dann einen zusätzlichen Incentive, entweder ihre eigenen Aktien zurückzukaufen und den Aktienkurs zu treiben oder eine Cash-Position aufzubauen oder weitere Produkte zu entwickeln, die sie wiederum mir verkaufen wollen. Das hat mit Sparen eigentlich in dem Sinne nichts zu tun, sondern das führt dann zu dieser Ressourcenverbrauch und da kommen wir dann vom Hundertstel ins Tausendstel. Ich wollte noch sagen, bevor wir jetzt zum Ende kommen, weil wir jetzt da hineingekommen sind, also falls uns jetzt jemand zuhört, der sich gut auskennt mit Islamic Finance und reden möchte über Islam und Bitcoin, fände ich total spannend, mache ich sofort gerne, bitte bei mir melden. Und natürlich gilt das auch für katholische Kirche, protestantische Kirche und alle anderen anerkannten Weltreligionen. Wir sind da total offen in alle Richtungen.
Es gibt einen Account, der heißt Bitcoin im Islam. Der kommentiert recht oft unter meinen Videos.
Auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch.
Cool. Vielleicht hört er ja zu.
Vielleicht hört er zu. Das würde mich freuen. Ich weiß nicht, ob er auch Interviews macht, aber ich habe seine Kommentare schon öfter gesehen.
Ja, spannend. Also diese Perspektiven muss man auch noch zusätzlich betrachten. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, ich habe mich auch mit der Investmentphilosophie der katholischen Kirche bisher auch nicht beschäftigt gehabt. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es da jetzt viele Pfaffen gibt, die über Bitcoin von der Kanzel reden, muss ich auch dazu sagen. Ja? Also, aber es ist ein eigenes Thema für sich. Mein Lieber, ich werde natürlich alles verlinken, sowohl deinen großartigen Bitcoin-Podcast als auch deinen X-Account und natürlich schwarzberg.co, wie du gesagt hast. Hast du noch ein Abschiedsstatement für uns?
Wir stehen vor einer goldenen Zukunft.
Hast du gerade Donald Trump zitiert?
Nee, ich habe mein Buch zitiert. Mein Buch heißt Goldene Zukunft.
Oh shit, dein Buch heißt genauso wie Donald Trump immer sagt.
Bevor Donald Trump es gesagt hat.
Oh mein Gott, hat Donald Trump das von dir?
Weiß er nicht, ich glaube nicht, aber ja.
Stell dir vor, Donald Trump sitzt irgendwie vor seinem MacBook und macht so mit AI-Übersetzung, hört er sich Freud und Bruce folgen an.
Könnte unwahrscheinlich, aber ich glaube, das Gold und Zukunft, das ich habe ja auch tatsächlich, ist ja ein Bitcoin-Buch. Und dann über goldene Zukunft zu sprechen, ist ja auch schon quasi ein kleiner Sprung. Und ich glaube, das ist allgegenwärtig, wird das der Begriff verwendet.
Du machst so viel, dass ich das Buch zu erwähnen fast vergessen habe, weil das werde ich natürlich auch gerne verlinken. Und ich freue mich, wenn wir das bald wieder machen, entweder remote oder in Person, sehr gerne in Wien. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Kreuzlingen, oder?
Wir sehen uns in Kreuzlingen und im Burgenland.
In Kreuzlingen am Bodensee, Ende April, 24. bis 27. möchte ich sagen. Und bei Bitcoin im Burgenland, das werde ich jetzt auch noch schnell durchgeben, und zwar richtig durchgeben, damit wir bitte nicht Bitcoin im Bundestag, sondern Bitcoin im Burgenland. Bitcoin meets Burgenland ist es nämlich. Da sehen wir uns auch.
Ja.
Und zwar, jetzt habe ich den Termin endlich gefunden.
Nein. 15.
Im Mai.
16. Mai,
jetzt habe ich es gefunden. Im Hotelrestaurant Neufeldersee, so ungefähr 40 Minuten von Wien. Florian kommt auch, Peter Kottosek kommt. Wir machen eine Live-Burggespräche auf der Bühne. Und sowohl in Kreuzlingen am Bodensee, was übrigens super cool wird. Also Kreuzlingen wird ja, also da kommt ja wirklich jeder.
Ich freue mich drauf, das wird cool. Es wird auch mehrere Tage, ne? Jeder Tag ist irgendwie da.
Mehrere Tage, genau. Ja. Und Kreuzlingen am Burgenland wird natürlich auch super. Das gibt es jetzt schon zum vierten Mal. Das mache ich auch wahnsinnig gerne. Und das ist sehr, sehr intim, sehr nett. Schöne Umgebung. Beide Konferenzen zahlen sich aus. Für beide Konferenzen gibt es den Code, was Bitcoin bringt, um sich Geld zu sparen. Einfach mal reinschauen. Ich freue mich drauf, dich dort zu sehen und euch auch alle dort zu sehen. Florian, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Danke, Nico. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. foundenhören.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.